بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Machen wir jetzt weiter mit der vierten Unterrichtseinheit. Barakallahu fikum. Wir müssen auch ein bisschen beeilen, wir brauchen die Zeit. Wir haben heute Abend inshallah einen Vortrag nach dem Isha statt Unterrichtseinheit. Wir müssen mal gucken, wie wir das da hinbekommen, inshallah. Einmal, wir gehen weiter, Kapitel 6, geht es um die Beziehung der Engel zu den Menschen. Einer Aspekt, der die Leute immer interessiert, ist zu fragen, wer war eigentlich zuerst da? Der erste, der Mensch oder der Engel? Und die Frage können wir eigentlich sehr deutlich beantworten, haben wir auch schon gemacht, weil ja die Engel erschaffen worden sind. Man sollte sich, der Mensch wurde erschaffen, also Adam wurde erschaffen, man sollte sich Engel für ihn niederwerfen. Da wissen wir schon eindeutig, dass die Engel vorher da waren. Dann die Beziehung zwischen den Menschen und den Engeln in Bezug auf den Dua. Weil das ist ein wichtiges Thema auch, das Urteil über die Anrufe von Engeln. Denn wir haben gesehen, dass die Engel viele Aufgaben im Universum haben. Manche sind für den Regen, manche sind für die Wolken, manche sind für die Pflanzen, manche sind für die Offenbarung, manche sind für... Und diese Frage stellt sich nun, wenn diese Engel all diese Aufgaben haben, darf ich sie auch dann darum bitten, dass sie mir das geben, womit sie beauftragt worden sind? Sprich zum Beispiel, der Engel, der für den Rizq verantwortlich ist. Darf ich ihn darum bitten, dass er mir Rizq gibt? Weil das ist die Gefahr, sozusagen, die passieren könnte. Und dass ich mein Dua an sie richte. Weil das verletzt dann in diesem Moment meinen Tawhid. Der Tawhid der Uluhiyya, weil diese Bittgebete, die dürfen nur an Allah Azza wa Jal gerichtet werden. Und der Beweis dafür ist unter anderem, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dies ist doch Allah, euer Herr, ihm gehört die Herrschaft. Diejenigen aber, die ihr anstatt seiner anruft, da fällt jeder Engel darunter und jedes Geschöpf neben Allah, jedes Geschöpf Allahs war getan, richtig? Diejenigen aber, die anstatt seiner Anruf verfügen, nicht einmal über das Häutchen eines Dattelkerns. Und dazu gehört eben Jibril und Mikael und Israfil und wie alle Engel sie heißen, nichts verfügen sie, außer wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihnen die Macht dazu gegeben hat. Auch wenn hier in erster Linie wahrscheinlich die Götzen gemeint sind, die Mushrikin anbeten. Aber entscheidend ist, Allah sagte, in tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Wenn ihr zu ihnen Dua macht, hören sie euren Dua nicht. Das heißt, wenn ihr sie anruft, und Dua ist der Anruf, ja? Wenn ihr sie anruft, hören sie eure Anrufung nicht. Selbst wenn sie die Anrufung hören würden, oder sami'u mastajabu lakum, dann würden sie eure Anrufung nicht erwidern. Und dann noch etwas, am Tag der Auferstehung werden sie euren Schirk dann leugnen. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. Und am Tag der Auferstehung leugnen sie, dass ihr sie Allah beigesetzt habt. Also wer wird am Tag der Auferstehung gerne haben wollen, dass man zu ihm sagt, ich habe dich neben Allah Azza wa Jalla angebetet. Was für eine Situation, der Mensch wird sagen, ich habe damit nichts zu tun. Also leugnen, ich habe damit nichts zu tun. Entweder er leugnet es tatsächlich, oder er leugnet im Sinne von, ich habe damit gar nichts zu tun, das ist eure Schuld. Ich habe euch niemals dazu aufgerufen. Und dass das tatsächlich Schirk ist, die Engel anzurufen, entnehmen wir unter anderem aus dem folgenden Vers. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. Und wer neben Allah einen anderen Gott anruft, für den es keinen Beweis gibt, dessen Abrechnung liegt nur bei seinem Herrn. Das ist eine Drohung und bedeutet, diese Menschen sind ungläubig. Deswegen sagt Allah, gewiss, den Ungläubigen wird es nicht wohl ergehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt ebenfalls, es steht keinem menschlichen Wesen zu, dass ihm Allah die Schrift, das Urteil und das Prophetentum gibt, wie zum Beispiel einen Propheten, Und er hierauf zu den Menschen sagt, seid Diener von mir anstatt Abbas. Sondern, was steht ihnen zu, diesen Propheten, diesen Gesandten Gottes? Ihnen steht zu sagen, seid Leute des Herrn, da ihr das Buch zu lehren, da ihr es zu erlernen pflegtet. Also normalerweise, wenn jemand den Koran liest und ihn erlernt, das ist normalerweise, oder jemand, der ihn lehrt und ihn lernt, das muss dazu führen, dass er ein Gottesdiener wird. Und es steht ihm nicht zu, euch zu befehlen, die Engel und die Propheten zu Herren zu nehmen. Ja? Hier ist der deutliche Hinweis darauf. Wer also einem Engel oder anderen Geschöpf einen Gottesdienst erweist, verlässt damit die islamische Glaubensgemeinschaft. Und das erkennen wir deutlich bei den politischen Arabern. Was haben sie damals gesagt? Sie sagt, die Engel seien die Töchter Allahs. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ. Die sagten, der Gnadenvolle hat sich Kinder genommen. Preist er ihn. Nein, vielmehr sind es geehrte Diener, die ihr anruft als seine Töchter, das sind seine Diener. Das sind die Engel. Sie kommen ihm im Reden nicht zuvor und nur nach seinem Befehl handeln sie. Noch deutlicher in Surat Az-Zukhruf. Und sie machen die Engel, die ja Diener des Ar-Rahman sind, zu weiblichen Wesen. Waren sie denn Zeugen ihrer Erschaffung? Sie beteten sie an, aber in Wirklichkeit gehorchten sie ihren Satanen unter dem Dschinn. Das ist der Ursprung des ihres Schirk. Und am Tag, der er sie versammelt, hierauf er zu den Engeln sagen wird, diese da pflegten sie euch zu dienen. Diese da, diese Götzendiener, pflegten sie euch Engeln zu dienen. Und die Engel, die weisen die Sache von sich, sagen, Subhanak, Subhanak, Anta Waliyuna, und gepriesen seist du, du bist unser Schutzherr, nicht sie. Nein, vielmehr dienten sie den Dschinn. Die meisten von ihnen glauben an sie. Die meisten von ihnen glauben an sie. Und deswegen, die Menschen, die mit, Schirk begehen, es kommt ihr Ursprung, in Wirklichkeit dienen sie den Dschinn und wer von ihnen im vordersten, Iblis. So, heute vermögt ihr einer dem anderen weder Nutzen noch Schaden zu bringen. Und wir sagen zu denjenigen, die Unrecht getan haben, kostet die Strafe des Höllenfeuers, das ihr für Lüge zu erklären pflegtet. Und das zeigt, dass sie ungläubig waren, denn sie leugneten das Höllenfeuer. Eine spezielle Beziehung gibt es zwischen den Engeln und Adam, a.s. Denn Allah Ta'ala ordnete den Engeln an, sich vor Adam niederzuwerfen. Doch diese Niederwerfung ist eine Niederwerfung als Zeichen der Ehre, als Zeichen der Anerkennung und eine Ausführung des Befehls Allahs, a.s. Allah ist derjenige, der gesagt hat, werft euch vor Adam nieder. Und diese Form der Ehrbezeugung ist eine Form, die es auch unter den Menschen gab. Aber im Islam dann verboten worden ist. Im Islam heißt dann diese Sache, Sujud darf nur für Allah gemacht werden. Aber in manchen Gesetzgebungen vorher, wie wir in Surat Yusuf lesen, ja, wurde das gemacht und galt nicht als verboten. Bei uns gilt es verboten, egal ob du es machst als eine Ehrerweisung oder ob du es machst als eine Form der Anbetung. Tayyib, die Engel sollten sich für Adam niederwerfen. Und die Engel warfen sich für Adam nieder. Diese Sache ist ein Hinweis, worauf, dass die Menschen besser sind bei Allah als die Engel. Aber nicht alle, sondern die Gläubigen von ihm, die Rechtschaffenen von ihm. Richtig? Also wenn wir zu der Thematik kommen, was ist besser, ein Engel oder ein Mensch, sagen wir, kommt doch an. Weil die Engel sind alle gut, aber die Menschen sind nicht alle gut, richtig? Das heißt, welchen betrachten wir davon? Auf jeden Fall, Abu Bakr ibn al-Arabi, rahimahullah, sagte, die Umma ist sich einig darüber, dass die Niederwerfung für Adam keine Niederwerfung im Sinne eines Gottesdienstes war. Das über Yusuf habe ich euch gerade eben erzählt. Qais ibn Sa'd, rahimahullah ta'ala, sagte, ich ging einmal nach Hira. Was ist Hira? Eine alte Ortschaft bei Kufa im Irak. Und sah, wie die Leute sich für einen ihrer Ritter niederwarfen. Ich sagte mir, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat eher ein Anrecht darauf, dass man sich für ihn niederwirft. Da ging ich zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und sagte, ich habe gesehen, wie die Leute sich für einen Ritter, für einen ihrer Ritter niederwarfen. Du, O Gesandter Allahs, hast eher ein Anrecht darauf, dass man sich für dich niederwirft. Er sagte, tu es nicht oder tut es nicht. Wenn ich jemanden anordnen wollte, sich für jemand anderen niederzuwerfen, hätte ich den Frauen angeordnet, sich für ihre Ehemänner niederzuwerfen, aufgrund der Anrechte, die Allah ihnen, den Ehemännern gegenüber den Frauen, gegeben hat. Und die Engel warfen sich allesamt nieder. Aber es war für sie nicht eine Art Qibla, wie manche behaupteten. Ja? Also manche haben gesagt, die Erde, also manche haben damit ein Problem, ja, mit der Niederwerfung für Adam. Und sagen, das geht doch nicht. Dann haben sie gesagt, sie haben sich für Adam, sie haben sich nicht für Adam niedergeworfen, sondern sie haben sich in Richtung Adam niedergeworfen. Interessant, ne? Der Mensch findet immer irgendetwas, wenn er was sucht. Ja? Es war nur die Qibla, wie die Kaaba. Du bittest nicht die Kaaba an. Du bist in Richtung Kaaba. Und dann geht es mit Adam. Aber die ganze Geschichte im Koran, ja, ist doch deutlich, dass um die Adam, Jibril, warum hat Iblis sich dann beschwert? Ha? Warum hat sich Iblis dann beschwert? Tayyib. Naja. Auf jeden Fall, diese Niederwerfung weist für die Respektwürdigkeit der Menschen hin und dass sie, sofern sie glauben, rechtschaffen handeln, einen höheren Rang einnehmen als die Engel. Übermittlung von Offenbarungen. Ja, das auch gehört zur Beziehung zwischen uns und ihnen. Sie geben uns Menschen, natürlich nicht jedem von uns, sondern manchen von uns, den Propheten Offenbarungen. Aber auch, muss nicht mal ein Prophet sein. Maryam, alias-Salam, der Engel ist ihr auch erschienen. Ja, hat ihr die Vorbotschaft eines Sohnes verkündet und so. Das heißt also, muss nicht unbedingt ein Engel sein, aber das war hier der Fall. Sie sind also mit der Offenbarung, der Weitergabe der Offenbarungen betraut. Ja. Aber auch dass Jibril a.s. die Worte Allahs azza wa jall weitergibt, das ist im Wesentlichen der Fall. Kann es auch mal sein, dass ein anderer Engel etwas weitergibt? Gucken wir uns folgende Überlieferung an. Während Gabriel a.s. beim Propheten sallallahu alaihi wasallam saß, hörte er über sich ein Knarren, worauf er sein Haupt erhob und sprach, das war eine Tür des Himmels. Dieses Geräusch war eine Tür des Himmels, die heute geöffnet wurde. Niemals wurde sie geöffnet, außer heute. Dann stieg durch sie ein Engel herab und Gabriel sagte, das ist ein Engel, der zu der Erde herabgestiegen ist. Niemals stieg er herab, außer heute. Dann sprach er, dieser Engel, freue dich über zwei Lichter, die dir gegeben wurden. Keinem Propheten vor dir wurden sie gegeben, die Mutter des Buches und die letzten Verse im Surat al-Baqarah. Keinen Buchstaben dieser beiden liest du, ohne dass dir gegeben wird. Das heißt, diese Vorbotschaft kam von einem Engel, der von Allah geschickt worden ist, zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber diese Vorbotschaft war nicht über Jibril alaihi salatu wasallam. Ist auch kein Koran, sondern es geht um die Vorbotschaft, dass ihm dieser Lohn zuteil wird. Mit dem letzten Satz ist gemeint, dass er nichts davon liest, ohne die dafür versprochene Belohnung zu erhalten oder ohne dass das darin enthaltene Dua erhört wird. Du sagst, Rabbana, la tu'akhidna in nasina wa akhta'na, Rabbana, wa la tahmil alayna isran und so weiter. Wie es Dua, wenn du das sprichst, dass das erhört bei Allah tabaraka wa ta'ala. Auch der folgende Hadith, wahrlich ein Engel, der vor der heutigen Nacht noch nie zur Erde hinabgestiegen ist, hat seinen Herrn um Erlaubnis gebeten, mich zu begrüßen und mir die Frohbotschaft zu verkünden, dass meine Tochter Fatima, die Vorstehende der Paradiesbewohnerin, und meine Enkel Al-Hassan und Al-Hussein, die Vorstehenden der jungen Männer des Paradiesbewohners, der Paradiesbewohner sein werden. Das heißt, sind die von ihrer Generation besten und edelsten überhaupt. Tayyib, was für eine Ehre für den Propheten a.s., dass ein Engel Allah um Erlaubnis bittet, diese Botschaft an Muhammad s.a.w. Weitergeben zu dürfen. Weil einer könnte sich fragen, sehen die Engel ähnlich aus wie wir Menschen? Wie sehen sie denn aus, konkret, in ihrer wahren Gestalt? Weil wir haben darüber keinen authentischen Bericht, nur den folgenden umstrittenen. Umstritten heißt, ja, nee, ist nicht so kann man nicht so ganz einfach so hinnehmen. Jabir radiallahu anhu berichtet darin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, mir wurden die Propheten vorgeführt. Musa alaihi salam war ein Mann von mittlerer Statur, wie ein Mann des Stammes Shanu'a, ein alter arabischer Stamm, deren Nachkommen bis heute da sind. Ebenso sah ich Jesus, den Sohn der Maria alaihi salam, am meisten ähnelt er ihm Urwa ibn Mas'ud radiallahu anhu. Und auch sah ich Abraham, Allahs Segnungen auf ihm, am meisten ähnelt ihm euer Gefährte. Er meinte sich selbst, sallallahu alaihi wasallam. Und Gabriel alaihi salam habe ich ebenfalls gesehen, am meisten ähnelte ihm Dahya oder auch Dihya manchmal. Tayyib. Das ist die offensichtliche Bedeutung des Hadiths, richtig? Ja. Hier kann Gabriels wahres Aussehen gemeint sein oder die menschliche Gestalt, die er manchmal annimmt. Es scheint aber eher um Letzteres zu gehen, da Gabriel in Wirklichkeit Alisan Flügel besitzt und unermesslich viel größer ist. Diese Eigenschaften sind weitaus bedeutsamer, weil sie der Prophet Sarsen erwähnte, als er von Gabriels wahrer Gestalt sprach. Wallahu a'lam, die Wahrscheinlichkeit besteht. Aber man könnte auch sagen, er beschreibt hier das Gesicht. Wenn ich jemandem das Aussehen beschreibe, beschreibe ich sein Gesicht, beschreibe ich nicht seine Flügel oder beschreibe ich etwas, was sowieso klar ist. Ist klar, der Engel hat Flügel, der Mensch hat keine Flügel. Ja? Deswegen, diese Sache, dieser Hadith, wenn er authentisch wäre, wäre ein Hinweis darauf, dass die Engel auch Gesichter haben, die vergleichbar sind mit denen der Menschen. Wallahu a'lam. Vorbildfunktion der Engel. Darüber haben wir schon einiges gesprochen. Und zwar, dass die Engel, Allah Azza wa Jal erwähnt im Koran, nicht einfach nur so, dass wir, also nicht nur dass wir, damit wir an sie glauben, sondern auch, damit wir ihnen nachmachen, wie in ihrer Anbetung und ihrem Tasbih. Wir werden nie müde davon. Yusabbihuna al-layla wal-nahara la yafturun. Wir werden niemals überdrüssig und lassen niemals nach in ihrer Anbetung. Wie es an anderen Stellen ebenfalls heißt. Und Ka'b al-Ahbar, dieser Vers, sie preisen ihn doch bei Nacht und Tag, ohne Überdruss zu empfinden. Darüber wurde Ibn Abbas von Ka'b al-Ahbar rahimahullah ta'ala gefragt. Sagte, also Ka'b al-Ahbar wurde, was ist denn, der gefragt hat, ja? Was es gefragt hat, Hal ya'uduka tarfuk, ermüdet dich dein Zwinkern oder Atmen? Ermüdet dich dein Zwinkern mit den Augen oder Atmen? Bist du dich müde? Ibn Abbas sagte, nein. Er sagte, ihnen wird das Lobpreisen eingeben, wie euch das Zwinkern und Atmen. Die Gehorsamkeit. La ya'sun Allah. Sie widersetzen sich Allah niemals. Dieser Vers beschreibt zwar die Wächter der Hölle, aber es gibt ähnliche Verse im Koran Karim, die auch zeigen, dass die Engel niemals sich Allah widersetzen. Sie, die Engel, kommen ihm im Reden nicht zuvor und nur nach seinem Befehl handeln sie. Das ist das Gleiche inhaltlich. Weil dieser Vers wird öfter erwähnt, um zu zeigen, dass die Engel gehorsam sind stets, ja. Wenn jemand sagt, ja, aber der Vers geht doch nicht darum. Der Vers geht ja nicht um alle Engel, der Vers geht um die Wächter der Hölle. Dann sagen wir, ja, aber diese Eigenschaften findet sich bei allen Engeln, nicht nur bei diesen Wächtern der Hölle. Der Beweis ist der Surat al-Anbiya, Vers 27. Erstmal ist die Unfehlbarkeit. Manche Leute bringen diesen Begriff ins Spiel und sagen, Engel sind unfehlbar, sie machen keine Fehler. Und Propheten sind unfehlbar, sie machen keine Fehler. Erstmal. Und wir sagen, dieser Begriff kommt weder im Koran noch in der Sunna vor. Und deswegen ist immer so, bei den Begriffen, die nicht vorkommen, müssen wir fragen, was meint der andere damit? Wir fragen, interpretiert man diesen Begriff Isma, Unfehlbarkeit, bezüglich der Engel dahingehend, dass sie keinen freien Willen haben, dass sie also ohne Entscheidungsfreiheit und ohne Willen Gehorsam leisten, als wären sie Marionetten oder Maschinen, ist der Begriff falsch. Diesen Begriff lehnen wir ab. Denn Allah Azza wa Jal erteilt ihnen Befehle und Verbote und lobt sie. Die Tatsache, dass Allah seine Engel lobt für die Ausführung seiner Befehle, bedeutet was? Dass sie entscheiden, ob sie es machen oder ob sie es nicht machen. Wenn sie Motoren werden, was gibt es dazu? Lobst du dein Auto jeden Tag, dass es anspringt? Lob aber verdient man nur, wenn man selbst entscheidet und so weiter. Meint man hingegen Isma damit, dass sie nie ungehorsam sind, dann ist die Aussage korrekt. Sie gehorchen Allah tabaraka wa ta'ala. Und deswegen, wie soll man jetzt mit diesem Begriff umgehen? Ja, ich benutze ihn gar nicht. Benutzt die Begriffe, die Allah im Koran erwähnt hat, oder der Prophet in seiner Sunnah alayhi salatu wassalam. Tayyib. Und der Beweis dafür, dass die Engel auch keine Roboter sind, sondern dass sie auch untereinander untereinander sich manchmal uneinig sind, ist der folgende Hadith von Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, unter den Kindern Israels gab es einen Mann, der 99 Menschen getötet hat. Ihr kennt die Überlieferung, ja? Und am Ende, was war? Lesen wir trotzdem. Ne? Er tötet 99 Menschen. Später zog er hinaus, um sich zu erkundigen, ob er Vergebung erwarten könne. Er traf auf einen Mönch und fragte ihn, kann ich Vergebung finden? Er antwortete, nein, da tötet er ihn. Er fragte weiter und ein Mann sagte zu ihm, geh zum Ort so und so. Der Tod aber holte ihn ein, während er noch auf dem Weg war und er wandte sich im Sterben mit seiner Brust in Richtung des Ortes, wo Vergebung erhoffte. Das heißt, nur seine Brust war noch mehr geneigt als die andere. So lagen die Engel der Barmherzigkeit und die Engel der Strafe über ihn in Widerstreit. Jeder will ihn zu sich nehmen. Da gab Allah subhanahu wa ta'ala diesem Ort, aus dem er gekommen war, ein, sich von ihm zu entfernen. Und dem anderen Ort, den er aufsuchen wollte, sich ihm zu nähern. Dann sagte er, messt, wie weit er von den beiden entfernt ist. Da sahen sie, dass er dem einen Ort, den er aufsuchen wollte, um eine Handspanne näher war. Und so wurde ihm vergeben. Es gibt eine weitere Beziehung zwischen uns und den Engeln, die sehr interessant ist. Und zwar im Gemeinschaftsgebet. Oder das Gemeinschaftsgebet. Weil wir beten so, wie wir beten, weil die Engel im Gemeinschaftsgebet auch so schön in Reihe und Glied stehen. Jabir ibn Samra radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sagte, wollt ihr euch nicht so aufreihen, wie die Engel sich bei ihrem Herrn aufreihen? Wir antworteten, wie reihen sich die Engel bei ihrem Herrn auf? Er sagte, sie vervollständigen die vorderen Reihen im Rücken aneinander. Ja, und Allah sagt im Koran Karim, وَجَاءَ رَبُّكَ الْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Und wenn dein Herr und die Engel in Reihen kommen werden. Die Engel halten sich fern von Verbotenen. Das hat uns der Prophet uns berichtet, a.s. Also, dass wir uns wie ihn nachmachen. Deswegen, du dich jetzt Verbotenen näherst, wird der Engel nicht mit dir kommen. Weil er geht nur zu dir, wenn du nicht bei Verbotenen bist. Abu Hurairah berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, die Engel begleiten keine Gesellschaft, die einen Hund oder eine Glocke bei sich hat. Und das gleiche gilt für Bilder und Statuen. Abu Talha berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Engel betreten kein Haus, in dem sich ein Hund oder eine bildliche Darstellung befindet. Der eine sagt, ja, aber ich habe einen Hund zu Hause. Dann mach, was du möchtest. Entweder die Engel oder der Hund. Die Totenwaschung. Es sind die Engel, die uns ursprünglich die Totenwaschung lehrten. Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, der Prophet sagte, als Adam a.s. abberufen wurde, wuschen ihn die Engel mehrmals in ungerader Anzahl mit Wasser. Es wurde für ihn ein Nischengrab gegraben und sie sprachen, das ist die Verfahrensweise für Adam und seine Kinder. هذه سنة آدم وولده. Das heißt, die Engel sind auch Quelle für oder sind manchmal Grund dafür, dass wir lernen, etwas zu machen. Die wetteifern um die guten Taten. Rifa'a ibn Rafi' al-Zuraqi berichtet, er sagt, eines Tages beteten wir hinter dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und als er seinen Kopf nach der Verbeugung wieder hob, sagte er, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ. Da sagte ein Mann hinter ihm, رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِي. Das heißt, der Mann hat das von sich aus gesagt. Der Mann hat das von sich aus gesagt. سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ heißt, möge Allah das Gebet erhören, desjenigen erhören, der Allah lobpreist, der Allah lobt. Deswegen sagst du, Rabbana wa laka alhamd. Du hast gerade, der Imam hat gerade ein Dua für dich gemacht, dass der Dua erhört wird. Du sagst, Rabbana wa laka alhamd. Und der Mann hat die Möglichkeit, der Prophet hat gerade Dua für ihn gemacht. Jetzt, die Tür ist offen jetzt. Ja? Er sagt, Rabbana wa laka alhamd. Also nicht nur irgendein Lob, sondern viel Lob. Hamdan kathiran, tayyib, ein gutes Lob. Mubarakan. Ja? Mubarakan, ein gesegnetes Lob. Als der Prophet s.a.w. das Gebet beendet hatte, fragte er, wer hat gesprochen? Da sagte ich. Und der Prophet sagte, ich habe über 30 Engel gesehen, die einander darin zuvorzukommen suchten, welcher von ihnen diese Worte zuerst verzeichnet. Welcher von ihnen diese Worte zuerst aufschreibt. Sallallahu alaihi wa sallam. Der Nutzen der Engel für die Menschen. Entscheidende Frage, was habe ich denn vom Glauben an die Engel? Es ist nur der Glaube, dass es nicht mehr wird. Der Nutzen, der entsteht, dass man an sie glaubt, das ist ein Aspekt davon. Wir profitieren von ihnen in vielerlei Hinsicht. Erstens, wie jede großartige Schöpfung sind sie ein Hinweis auf den noch viel großartigen Schöpfer. Also wenn du liest über die Größe der Engel, über die Schönheit der Engel, über die Macht der Engel, dann merkst du, all diese Sachen sind Schöpfungen Allahs, tabaraka wa ta'ala. Hinweis auf Allah. Zweitens, es bringt uns dazu, Gott dankbar zu sein, der sie unter anderem damit beauftragt hat, uns zu beschützen und unsere Taten aufzuschreiben. Stell dir mal vor, man hätte dir gesagt, du musst deine Taten selbst aufschreiben. Wir lieben die Engel, weil sie aufrichtige Diener Allahs sind und diese Form der Liebe ist ein Gottesdienst in unseren Herzen, oder nicht? Umgekehrt lieben auch die Engel die Gläubigen, welche deshalb ihre Hilfe bekommen und deren Sünden aufgrund ihrer Bittgebete vergeben werden. Das werden wir noch extra sehen, inshallah. Aber der Hinweis ist darauf hier, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. Über euch sind wahrlich Hüter eingesetzt, die edle Hüter, die alles aufschreiben und die wissen, was ihr tut. Sie schreiben auf, was wir sagen und was wir tun. Beides. Wie wir aus Surah Al-Kahf entnehmen können. Und das Buch wird hingelegt, das Buch der Taten. Dann siehst du die Übeltäter besorgt wegen dessen, was darin steht. Sie sagen, oh wehe uns, was ist mit diesem Buch? Es lässt nichts aus, weder klein noch groß, ohne es zu erfassen. Sie finden alles, was sie taten, gegenwärtig. Und dein Herr tut niemandem Unrecht. Die Sünden schreiben die Engel auf. Aber sind sie eifrig? Sie wollen unbedingt die Sünden aufschreiben, so schnell es geht, sobald eine Sünde begeht? Nein. Allah subhanahu wa ta'ala hat seinen Engeln anders angeordnet. Der Prophet sagte, derjenige zur Rechten hebt seinen Stift 6 Stunden lang, bevor er die Sünde des muslimischen, zur Linken, ne? Entschuldigung. Ja. Machen wir so. Steht auch im Arabischen, keine Angst. In der Sahaba Shimal, ja. Derjenige zur Linken hebt seinen Stift, bitte korrigieren bei euch, ja. Derjenige zur Linken hebt seinen Stift 6 Stunden lang, bevor er die Sünde des muslimischen Dieners aufschreibt. Wenn er bereut und Allah um Verzeihung bittet, unterlässt er es. Ansonsten werden sie einfach aufgeschrieben. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Du machst eine Sünde. Wenn du danach gleich Tauba machst, Allah um Verzeihung bittest, findest du diese Sünde, Yawm al-Qiyamah, nicht aufgeschrieben vor. Und wenn doch, weil du keine Tauba gemacht hast, dann findest du sie nur ein einziges Mal aufgeschrieben vor. Dir wird kein Unrecht getan. Die 6 Stunden, was sind damit gemeint, können sich auf die Zeitspanne zwischen Sonnenaufgang und Mittag beziehen. Ja, weil der helllichte Tag in diesem Sinne 12 Stunden hat, dann wären 6 Stunden bis genau zur Mittagszeit. Und nach dieser Zeitrechnung sind die Stunden unterschiedlich lang. Stunden sind unterschiedlich lang, die dehnen sich zusammen. Nach der alten Rurubi-Zeitrechnung begann nämlich die tägliche Zeitmessung bei Sonnenaufgang mit 0. Also war um 6 Uhr Mittag und Sonnenuntergang war immer um 12 Uhr. Also wenn ihr fragt, wann ist heute Maghrib? Dann sagen, achi, barakallahu fiik. Immer um 12, keine andere Zeit. Nach der Rolo gerechnet. Schreiben die Engel auch die Taten des Herzens auf? Wir haben gesagt, sie schreiben auf, was du sagst. Sie schreiben, was du tust. Aber schreiben sie auch auf, was du in deinem Herzen hast. Die Absichten, was du sagst. Das ist ein großes Thema unter den Gelehrten der Aqida. Sagst du, gibt es Ikhtilaf bei Aqida? Ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam bezüglich dessen, was er über seinen Herrn berichtete, sagte: Allah verzeichnet fürwahr die guten und die schlechten Taten. Und er macht deutlich, wie dies geschieht. Wer beabsichtigt, ein gutes Werk zu tun und es dann nicht ausführt, dem schreibt Allah es als eine vollständige Tat auf. Obwohl man sie nicht gemacht hat. Du wolltest was machen, du wolltest am Gebet teilnehmen, ist was dazwischen kommt, dir wird geschrieben, als hättest du teilgenommen. Wenn er etwas aber beabsichtigt zu tun und es dann tatsächlich ausführt, das Gute, dann verzeichnet Allah dies 10-fach bis 700 Mal so viele gute Werke, bis hin zu einem Vielfachen davon. Weil Allah subhanahu wa ta'ala schreibt auf mindestens 10-mal. Man ja'a bil hasanati, falahu ashru amthaliha. Wer mit einer Tat kommt, wird sie 10-fach vergolden. Das ist im Koran. Das ist das Minimum. Nicht, dass einer sagt, ja, wie, das widerspricht im Koran 700-fach, da steht nur 10-fach. Ja, Habib, wenn du 700-fach bekommen hast, hast du die 10-fach auch bekommen. Das ist doch kein Widerspruch. Wer sich aber mit dem Gedanken trägt, eine Übeltat zu begehen, man hamma bis sayyi'ah, und sie dann doch nicht ausführt, dem verzeichnet Allah bei sich eine vollständig gute Tat. Allahu Akbar. Auch die, ja, du willst was Schlechtes tun und dann machst du einen Rückzieher, dafür wirst du ebenfalls belohnt. Wer sich aber mit dem Gedanken trägt und die Tat dann doch ausführt, dann verzeichnet Allah eine einzige Übeltat. Imam Ibn Hajar, rahimahullah, sagte, darin befindet sich ein, es geht ja, was geht's denn? Wir reden doch jetzt gerade über die Absichten, ne? Schreiben die Engel die Absichten auf, ja oder nein? Kennen sie sie, ja oder nein? Das ist ja die Frage. Dass sie aufschreiben, ist eine Sache. Aber kennen sie sie, woher? Ibn Hajar sagte, rahimahullah, darin befindet sich ein Hinweis darauf, dass der Engel in das Herz des Menschen Einblick hat, entweder durch Allah oder indem Allah ihm das Wissen erschafft, durch das er dies begreifen kann. Tamam? Und diese Aussage ist sehr neutral, und die Imame, wie vorsichtig sie sind. Ja? Entweder indem Allah es ihm mitteilt, durch Allah. Diese Aussage ist doch wunderbar, die ist doch gar kein Problem. Weil wenn Allah es ihm mitgeteilt, weil normalerweise Allah sagt über dich selbst, huwa alimun bidhati sudur. Das heißt, er ist derjenige, der weiß, was in den Herzen ist. Das ist eine Besonderheit für ihn, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, woher wissen die Engel das dann auch? Weil das steht so offensichtlich in Widerspruch mit dieser Eigenschaft Allahs azza wa jal. Wie löst man das? Genauso wie du gelöst hast, al-ghaib. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Niemand kennt al-ghaib, صح? Außer Allah azza wa jal. طيب, trotzdem an Rasul sagt, إِلَّا مَنْ تَلَعَ مِنْ رَسُولِ. إِلَّا مَنْ تَلَعَ, das heißt, niemand, فَلَا يُظْهَرَ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ يَرْتَضَى, das heißt, niemand gewährt Allah subhanahu wa ta'ala Einblick in das Verborgene, außer wem von seinem Gesandten er will. Das heißt also, der Gesandte hat Einblick in manche Dinge des Verborgenen durch Allah tabaraka ta'ala, und das gleiche gilt auch für die Engel, sie haben Einblick in die Absicht der Menschen, weil Allah es ihnen mitgeteilt hat. Tamam? Dadurch bleibt das Verborgene für die anderen verborgen, für diese natürlich nicht mehr, weil sie es gesehen haben. Offensichtlich verstand er es so, dass nicht Allah selbst schreibt, sondern der Engel. Allah jedoch befiehlt, und so wurde Allah das Aufschreiben zugeschrieben. Ja, weil im Hadith vorher stand was? Im Hadith steht vorher, dem verzeichnet Allah, und der Imam sagt, der Engel. Deswegen musste dieser Kommentar, ja, wie passt das? Also, gemeint ist eben, dass, wie man sagt, dass ich habe ein Haus gebaut. Du hast keinen einzigen Ziegelstein bewegt und sagst trotzdem, ich habe ein Haus gebaut. Ja? In diesem Sinne ist es ebenfalls. Denke den Befehl erlässt, dem wird auch dann die Ausführung zugeschrieben. Die folgende Überlieferung, jetzt haben wir Überlieferungen, die darauf hinweisen, dass die Engel wissen, was die Absicht des Menschen ist und sie aufschreiben, weil Allah es ihnen mitgeteilt hat. Die folgende Überlieferung weist aber darauf hin, dass die Engel die Absichten nicht kennen und dass Allah die Absichten seiner Diener erst am Tag der Auferstehung bei der Abrechnung offenlegt. Anas bin Malik radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, am Tag der Auferstehung werden versiegelte Schriften hervorgebracht. Geschlossene Schriften. Und vor Allah aufgestellt. Dann sagt Allah zu seinen Engeln, verwerft diese Tat und nehmt jene an. Das heißt, diese Taten nimmt sie an und diese Taten nimmt sie nicht an. Daraufhin sagen die Engel, bei deiner Ehre, wa izzatik, bei deiner Ehre, wir haben nur Gutes gesehen, alles war gut. Dann sagt er, und er weiß es ja besser, dies war für jemand anderen als mich. Heute aber nehme ich nur Taten an, durch die mein Angesicht angestrebt wurde. Diese Überlieferung stimmt auch überein mit dem Vers, innahu alim bi dhati s-sudur. Er, Allah Azza wa Jal, weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Sie beobachten uns stets, die Engel, wo die beiden Empfänger der Taten empfangen, zur Rechten und zur Linken sitzend. Kein Wort äußert er, ohne dass bei ihm ein Beobachter bereit wäre. Ein Beobachter. Raqib. Er sieht nicht nur, sondern beobachtet dich auf jeden Schritt. Was haben wir von den Engeln? Sie beten für uns. Allah sagte, هو الذي يصلي عليكم وملائكته. Er ist es, der über euch den Segen spricht und auch seine Engel, damit er euch aus den Finsternissen ins Licht hinausbringt. Also manch einer unter uns ist rechtgeleitet auf einem guten Weg, weil die Bittgebete seiner rechtschaffenen Geschwister von Allah erhört worden sind. Deswegen musst du deine Geschwister lieben. Und deswegen musst du für deine Geschwister beten und sie beten ebenfalls für dich. Durch Allahs Licht erkennen wir die Wahrheit und können sie vom Falschen, von den Sünden unterscheiden. Und diejenigen von uns, die ihren Mitmenschen Gutes beibringen, profitieren besonders von den Gebeten der Engel. Wenn du ein Mensch bist, der anderen Menschen Gutes beibringt, du lernst was hier im Seminar, gib das anderen Menschen weiter, dann wirst du auch mitgebetet bekommen. Nicht nur von den Engeln, guck mal, von wem noch. Wahrlich Allah, seine Engel, die Bewohner der Himmel und die Bewohner der Erde, sogar die Ameisen in ihren Gruben und sogar die Fische beten für den, der die Menschen das Gute lehrt. Und was gibt es Besseres als Koran zu lehren? Ist das nicht Ansporn genug, dass man selbst Koran lernt? Sie beten für die in der Moschee Betenden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand das Salah in der Gemeinschaft verrichtet, so ist sein Gebet um 25 Stufen wertvoller, als wenn er es auf dem Markt verrichtet. Eine Gemeinde betet auf dem Markt, das heißt bei seiner Arbeit, verkauft sein Obst, verkauft sein Gemüse, Gebetszeit, legt sein Teppich hin, betet seine Firakat und dann macht er weiter. Dieses Gebet ist eine Art, aber das Gebet in der Moschee ist was ganz anderes. Denn, was ist die Begründung, warum ist das Gebet in der Moschee wertvoller? Denn wer den Wudu auf die beste Art und Weise durchführt und dann zur Moschee kommt, um das Salat zu verrichten, und nichts bewegte ihn dazu, außer das Salat, ja, die Niyya ist Ikhlas, der wird für jeden Schritt um eine Stufe erhöht und es wird ihm für jeden Schritt eine Sünde erlassen. Ein Schritt, eine Stufe höher. Ein anderer Schritt, eine Sünde, die du gemacht hast. Eine Sünde, die du gemacht hast. Allah hat diese Aussage offen gelassen. Eine kleine Sünde, eine große Sünde. Einen Schritt machst du, dieses Verbrechen ist vergeben. Einen Schritt machst du, diese kleine Sünde ist vergeben. Bis er in die Moschee kommt. Da ist dann der Lohn vorbei. Nein. Wer in die Moschee eingetreten ist, befindet sich im Salah. Solange es das Salah ist, das ihn aufhält. Das heißt, er wartet auf das Fard Salah. Und die Engel beten für ihn, solange er an seinem Platz ist, an dem er gebetet hat. Das heißt, er setzt sich rein, betet sein Sunna-Gebet und wartet auf das Fard-Gebet. Er findet sich die ganze Zeit im Salah. Gesetzlich gesehen, auf Aussage von Hukman. Nach dem Salah befindet er sich ebenfalls im Salah, solange er auf dem Platz bleibt. Du hast ein Fard-Gebet gebetet, danach befindest du dich immer noch gesetzlich in dem Salah. Deswegen sollst du dich anständig verhalten in der Moschee. Und die Engel beten für ihn, solange er an seinem Platz ist, an dem er gebetet hat. Sie sagen, Allahumma ghfir lahu warham. Allahumma ghfir lahu warham. Das heißt, O Allah, vergib ihm. O Allah, erbarme dich seiner. O Allah, nimm seine Reue an. Solange man niemanden stört oder den Wudu dort verliert. Ist das nicht Hinweis genug darauf, dass wir uns nach dem Salat Zeit lassen sollen, den Tasbih zu sprechen und die Adhkar nach dem Salat zu sprechen? Du tust was für dich Gutes und gleichzeitig tut jemand für dich nochmal etwas Gutes. Sie stärken unsere Bittgebete mit Amin. Abu Darda berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, wenn man für seinen Bruder betet, ohne dass er davon weiß, wann hast du das letzte Mal für deinen Bruder gebetet? Speziell, du sagst, ja Allah, bitte verzeih dem Sohn so. Beim Namen nennst du ihn. O Allah, verzeih meiner Schwester Sohn so. O Allah, verzeih meinem Vater Sohn so. O Allah, verzeih meiner Mutter Sohn so. Wann hast du das letzte Mal gebetet? Im Namen, wenn du das machst, ohne dass der andere davon weiß. Nicht ihm nachher sagen, ja, ich habe dich Dua gemacht. Was ist das? Dann sagt der Engel, Amin. Wa laka bi mithl. Er sagt Amin, das heißt, O Allah, erhöre dieses Gebet und O Allah, gib ihm das Gleiche, wie er für seinen Glaubensbruder gebeten hat. Und was meinst du, das Gebet des Engels wird erhört oder nicht? Und das Gleiche gilt aber auch, wenn man gegen jemanden betet. Salama radiallahu anha, das ist das Bericht, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn ihr beim Toten anwesend seid, dann sprecht Gutes, denn die Engel sagen Amin zu dem, was ihr sagt. Als Abu Salama starb, sagte ich, oh, Gesandter Allah, was soll ich sprechen? Ja, die Engel sagen ja Amin, richtig? Was soll ich sprechen? Er sagte, oh Allah, vergib ihm und ersetze ihn durch einen rechtschaffenen Ersatz. Sie sagte, Allah Ta'ala hat mir dann den Propheten Muhammad gegeben, sallallahu alaihi wasallam. Allerdings unterstützen uns die Engel nur, wenn es rechtens ist. Abu Musa, rahimahullah, radiallahu anhu, berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, von dreien, die Allah anrufen, wird das Bittgebet nicht erhört. Ach so, ich dachte, Allah hat das Gebet immer. Nee, immer normalerweise. Es gibt auch Gründe, warum nicht. Okay. Von jemandem, der mit einer Frau schlechten Charakters verheiratet ist und sich nicht von ihr scheidet. Zweitens, von jemandem, der von jemand anderen Geld zu bekommen hat, dies aber nicht hat bezeugen lassen. Und von jemandem, der sein Geld einem Schwachsinnigen ausgehändigt hat. Wo Allah doch gesagt hat, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ und gebt den Schwachsinnigen euren Besitz nicht. Es ist damit gemeint, dass ihre jeweiligen Gebete gegen die Ehefrau, gegen den Verschuldeten, gegen den Schwachsinnigen nicht erhört werden. Warum? Ja, weil die Lösung des Problems in ihrer eigenen Hand liegt. Beziehungsweise, weil sie das Problem selbst verschuldet haben. Und die Engel unterstützen niemanden bei einer Sache, mit der Allah Ta'ala nicht zufrieden ist. Die Engel beten für die Betenden, besonders die erste Reihe. Allah und seine Engel beten für die ersten Reihen. Ist das nicht Ansporn genug, dass man versucht, immer in der ersten Reihe zu beten? Sie beten für die Lücken in den Gebetsreihen schließen. Müsst ihr aufpassen, auch beim Gebet hier. Manche Geschwister lassen ein Buch auf dem Boden. Oder ihren Gebetsteppich oder ihren Schlafsack oder ihre Tasche oder was auch immer. Und dann andere Leute denken, da kommt jemand. Nein, nein, bei der Iqama, da gibt es niemanden, der mehr kommt. Bei der Iqama rückt man jetzt zusammen und beten. Wer nicht da ist, der reiht sich dann hinten an. Es gibt keine Platzreservierung in den Moscheen. Platzreservierung für den Imam. Da soll sich bitte keiner hinstellen. Okay? Aber ansonsten die anderen Stellen rückt zusammen. Fertig, gibt es keine Diskussion. Wir wollen doch diese Bittgebete haben. Oder heißt es im Hadith, es sei denn, findet einen Rucksack vor euch. Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wahrlich Allah segnet diejenigen, die die Gebetsreihen schließen. Ja? Ja, diese Lücken lassen sich in die Gebetsreihen, ist ein Grund für Zwietracht und Grund dafür, dass die Engel für uns nicht beten. Und seine Engel beten für sie. Wer eine Lücke schließt,
den erhebt Allah um eine Rangstufe. Allah. Man sadda furjatan, rafa'ahu Allah biha daraja. Sie beten für den, der die Sahur-Mahlzeit einnimmt. Der Prophet sagte, wahrlich, Allah segnet diejenigen, die die Sahur-Mahlzeit einnehmen und seine Engel beten für sie. Sahur ist was? Mahlzeit vom Fasten, am Ende der Nacht. طيب, manche Sünden, die dir vergeben werden, werden dir nicht vergeben, weil du Tauba gemacht hast, sondern weil die Engel für dich gebeten haben. Sie sagen Amin. Du sagst im Salah, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ, da sagen die Engel Amin. Und wenn du Amin gleichzeitig sagst mit den Engeln, dann werden dir deine vergangenen Sünden alle vergeben. Dasselbe gilt, wenn man im Gebet den Tahmid spricht. Abu Huraira berichtet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Imam Amin, Entschuldigung, wenn der Imam Sami'a Allahu liman hamida sagt, dann sagt ihr Allahumma Rabbana lakal hamd. Denn dem, dessen Worte mit den Worten der Engel zusammenfallen, werden alle seine bisherigen Sünden vergeben. Und das ist doch ein schöner Hinweis darauf, dass diese Kleinigkeiten im Salah, du machst das so und dann sagst du das und du sagst erst das, wenn der Imam das gemacht hat und bewegst dich erst, wenn der Imam sich schon bewegt hat und was weiß ich, dass diese in Anführungszeichen Kleinigkeiten sehr große Auswirkungen haben auf das Konto deiner Hasanat. Durch ihre Gebete werden unsere guten Taten vervielfacht. Ali radiallahu anhu sagte, jedes Mal, wenn jemand am Abend einen Kranken besucht, gehen 70.000 Engel mit ihm, die für ihn bis zum Morgen um Verzeihung bitten. Außerdem erhält er einen Garten im Paradies. Und wer ihn am Morgen besucht, mit dem gehen 70.000 Engel, die für ihn bis zum Abend um Vergebung bitten. Außerdem erhält er einen Garten im Paradies. Diese Aussage stammt zwar von Ali ibn Abi Talib, ja, aber woher soll er denn die Aussage gekannt haben, außer vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, seinem eigenen was? Wie waren die verwandt? Cousin, oder? Sie bitten für unser Vermögen, also auch die unter uns, die viel Geld haben, ja. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sagt, es gibt keinen Tag, an dem die Diener Allahs erwachen und nicht zwei Engel herabkommen und der eine von ihnen spricht, also jeden Morgen sagen zwei Engel, einer von ihnen sagt zum anderen, O Allah, gib dem, der auf deinen Weg spendet, Ersatz. Und der andere sagt, O Allah, beschere dem, der sein Vermögen zurückhält, Verlust. Und deswegen, für Allah auszugeben, vermehrt das Vermögen, ob man es glaubt oder nicht. Und zurückzuhalten, verringert das Vermögen. Es sei denn, du glaubst nicht, dass diese Engel diesen Dua sprechen. Sie beten für den, der für den Propheten sallallahu alaihi wasallam betet. Niemand betet für mich, ohne dass die Engel für ihn beten. Solange er für mich betet. Wer nun will, soll wenig beten und wer will, soll viel beten. Und deswegen ist eine Ibadah, dass man den Friedensgruß oder den Propheten sallallahu alaihi wasallam häufig spricht. Nicht nur am Freitag, besonders am Freitag, aber auch zu anderen Zeiten. Dass du die Zeit, die du nimmst, Dua machst für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er wurde doch gefragt, was ist, wenn man die ganze Zeit sich nimmt, nur um für dich den Segen zu sprechen, sagt er, dann wirst du keine Sorgen mehr haben. Sie beten mit den Gläubigen zusammen sogar. Allahu Akbar. Das heißt, wenn wir Salam machen, die beten mit uns, damit wir mehr Hasanat bekommen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wer sich an einem menschenleeren Ort befindet, während die Gebetszeit eintrifft, soll den Wudu vollziehen. Sollte man kein Wasser vorfinden, vollzieht man den Tayammum, die Ersatzwaschung mit Erde. Hat man die Iqama ausgerufen, beten die beiden Engel, die bei einem sind, mit einem. Das machen die meisten Menschen, oder nicht? Wenn sie beten wollen, irgendwo sagen sie Iqam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala falah, beten und dann beten sie, richtig? So, manche Leute denken sogar, man muss das sagen und man geht nicht. Egal, sollen sie weitermachen. Sehr gut. Dann beten die beiden Engel, die mit dir sind, mit dir zusammen, wenn du das machst. Du bist an einem menschenleeren Ort, ja? Mensch, du bist der Einzige gerade. In Wirklichkeit betest du dann nicht allein. Hat man sowohl den Adhan als auch die Iqama ausgerufen, beten hinter einem die Herrscharen Allahs. In solch einer Anzahl, dass man die beiden Grenzen östlich und westlich nicht sehen kann. Deswegen die Frage ist nicht, muss ich Adhan machen? Wie sieht's aus? Was mein Gebet könnte ich kein Adhan machen? Ja, du bist derjenige, der den Adhan braucht. Und gibt es einen Grund, das zu unterlassen? Und auch den Adhan kannst du relativ schnell sagen. Du musst ja nicht in die Länge ziehen, wie man sie in großen Moscheen immer hat. Ne? Sie nehmen am Totengebet teil. Thawban berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ein Reittier brachte, als er bei einem Begräbniszug war. Das heißt, Thawban berichtet, dass man dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ein Reittier brachte, als er bei einem Begräbniszug war. Er lehnte es ab zu reiten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Als er wegging, brachte man ihm wieder ein Reittier und diesmal ritt er auf dem Reittier. Er wurde gefragt, warum beim ersten Mal nicht und beim zweiten Mal reitest du? Er sagte, wahrlich, die Engel gingen auch zu Fuß, deshalb wollte ich nicht reiten, während sie liefen. Als sie weggegangen waren, ritt ich. Dieser Hadith zeigt doch, liebe Geschwister, dass tatsächlich, dass die Engel, was über sie wissen, Informationen sind, die dafür da sind, dass wir ihnen nachreifen. Sie spenden den Märtyrer Schatten. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu sagte, nachdem mein Vater am Tag von Uhud getötet und verstümmelt worden war, brachte man ihn und legte ihn vor den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Er war mit einem Leichentuch bedeckt und ich ging hin und wollte es herunterziehen. Meine Leute aber hinderten mich daran. Da entfernte ich das Tuch weinend von seinem Gesicht. Sie wollten es mir verwehren zu weinen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam aber verwehrte es mir nicht. Dann ordnete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam an, das Tuch zu entfernen. Meine Tante mütterlicherseits Fatima begann zu weinen. Da hörte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ein Wehgeschrei und sagte, wer ist diese Frau, der so laut weint und schreit? Sie antworteten, die Tochter von Amr oder die Schwester von Amr. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ob ihr nun weint oder nicht weint, die Engel aber haben nicht aufgehört, ihm mit ihren Flügeln Schatten zu spenden, bis er vom Schlachtfeld weggebracht wurde. Sie setzten sich für uns ein. Über Ibn Ka'b berichtet, dass der Prophet sagte, Ubay, mir wurde der Koran gegeben und es wurde gesagt, lies den Koran entweder auf eine Art oder auf zwei. Dann sagte der Engel, der bei mir war, sag auf zwei. Dann sagte ich auf zwei. Dann wurde gesagt, lies den Koran entweder auf zwei Harf oder Arten oder auf drei. Dann sagte der Engel, der bei mir war, sag auf drei. Dann sagte ich auf drei. Dies ging so weit, bis es sieben Harf waren. Dann sagte der Engel, alle sind heilend und ausreichend. Die Engel unterstützen die auserwählten Diener ganz besonders. Zu ihnen gehört der Dichter unter den Gefährten des Propheten, zu Hassan ibn Thabit, radiallahu ta'ala anhu. Aisha berichtet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam stellte für Hassan in der Moschee eine Kanzel auf die er sich stellte und den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam verteidigte. Er sagte außerdem, wahrlich, Allah unterstützt Hassan mit Ruh al-Qudus, solange er verteidigt. Das heißt, solange er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam verteidigt, solange wird er auch von Jibril alaihi salam unterstützt. Allahu Akbar. Wie wird unterstützt? Allahu Akbar. Durch gute Ideen, durch die richtigen Worte, durch Standhaftigkeit, dass er ihm die Angst nimmt, Allahu Akbar. Aber wissen wir, dass der Ruh Qudus entsandt ist von Allah Azza wa Jal und dass der ganze Fadl kommt von Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sie legen für uns Zeugnis an, die Engel. Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allah Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, wenn es am Freitag ist, dann stehen die Engel am Tor der Moschee, an jedem Tor der Moschee stehen Engel. Sie schreiben der Reihe nach auf, wer eintrifft. Wer am Freitag die Ganzkörperwaschung Russel vornimmt, so wie nach dem Zustand der großen rituellen Unreinheit, Janaba, und dann zur ersten Stunde in die Moschee geht, gleich dem, der ein Kamel als Almosen spendet. Und so weiter und so fort. Und dann heißt es am Ende, wenn der Imam hervortritt, das heißt der Imam erscheint zum Jum'a-Gebet, sind die Engel zugegen. Das heißt, sie hören auf zu schreiben, hören den Gedenken zu und rollen ihre Blätter zusammen. Die Engel schützen, bitten für uns um Vergebung, bitten um Schutz vor Strafe, bitten für uns um das Paradies und um Schutz vor den schlechten Taten. All das lesen wir im Koran. Diejenigen, die den Thron tragen und diejenigen, die in seiner Umgebung sind, lobpreisen ihren Herrn und glauben an ihn und bitten um Vergebung für diejenigen, die glauben. Istaghfiruna lilladina amanu. Wir lassen die Gläubigen machen das. Unser Herr, du umfasst alles in deiner Barmherzigkeit und deinem Wissen. So vergib denjenigen, die bereuen und deinen Weg folgen und bewahre sie vor der Strafe des Höllenbrandes. Unser Herr, lasse sie in die Garten Edens, die du ihnen versprochen hast, eingehen. Sie und wer rechtschaffen ist von ihren Vätern, ihren Gattinnen und ihren Nachkommen, du bist ja der Allmächtige und Allweise. Und bewahre sie vor den bösen Taten, wenn du an jenem Tag vor den bösen Taten bewahrst, dessen hast du dich ja erbarmt. Und das ist der großartige Erfolg. Weil diese Dua haben eine Wirkung, eine Auswirkung auf dein Ergebnis bei Allah tabaraka wa ta'ala. Und an anderer Stelle sagt Allah azza wa jal, wie er für die Menschen um Verzeihung bittet, er sagt, beinahe brechen die Himmel auseinander von oben her. Und die Engel lobpreisen ihren Herrn und bitten ihn um Vergebung für diejenigen, die auf der Erde sind. Ja, sicherlich. Allah ist der Allvergebende und Barmherzige. Ja, wie sähe es aus, wenn die Engel keine Dua machen würden? Sie haben Hochachtung vor denjenigen, die den Islam studieren, den Islam lernen. Das Senken der Flügel wird überliefert. Kathir ibn Qais, rahimahullah, sagte, ich saß einmal mit Abu Darda, radiallahu anhu, in der Moschee von Damaskus, als ein Mann zu ihm kam und sagte, Abu Darda, ich bin aufgrund eines Hadith, von dem ich erfahren habe, dass du ihn über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam erzählst, aus der Stadt des Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu dir gekommen, aus Medina nach Dimaschk gereist. Ich bin nicht gekommen, weil ich etwas brauche von dir. Er sagte, so hörte ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sagen, wer einen Weg einschlägt, über den er nach Wissen strebt, mit dem schlägt Allah einen Weg zum Paradies ein. Die Engel senken ihre Flügel aus Zufriedenheit mit dem nach Wissen Strebenden. Für den Gelehrten bittet jeder, der in den Himmel und auf der Erde ist, um Vergebung. Sogar die Fische inmitten des Meeres. Und der Vorzug eines Gelehrten gegenüber einem Anbetenden, ja, ein gemeintes Anbetender, jemand, der viel betet. Sunna vorher, Sunna nachher, Nachtgebet, viel fastet, ja, macht vieles. Der Vorzug eines Gelehrten ihm gegenüber ist gleich dem Vorzug des Mondes in einer Vollmondnacht gegenüber allen anderen Himmelskörpern. Stellt alle in Schatten, die anderen Sterne sieht man alle gucken nur den Vollmond an. Wer guckt die Sterne an? Sagt jemand am Vollmondnacht, guckt mal die Sterne, mashallah. Jeder sagt, guckt den schönen Mond an. Die Gelehrten sind die Erben der Propheten. Die Propheten haben weder einen Dinar noch einen Dirham vererbt, also weder Euro noch Cent, sondern das Wissen. Wer es also nimmt, hat mehr als genug bekommen. Im Hadith von Ibn Mas'ud wird erzählt, wie sie den Fötus formen, den Fötus im Bauch der Mutter. Wenn das Tröpfchen 42 Tage alt ist, sendet Allah einen Engel zu ihm. Er formt es, gestaltet Gehör, Augen, Haut, Fleisch und Knochen aus. Dann spricht er, O Herr, männlich oder weiblich, da bestimmt dein Herr, was er will. Und der Engel notiert. Dann spricht er, O Herr, seine Lebensfrist, wie lange soll er leben? Da antwortet dein Herr, was er will, und der Engel notiert. Dann fragt er, O Herr, seine Versorgung, da bestimmt dein Herr, was er will, und der Engel notiert. Dann geht der Engel mit der Schrift in seiner Hand hinaus. Weder fügt er dem, was ihm angeordnet wurde, etwas hinzu, noch verringert er. Weil wir hören etwas manchmal von sogenannten Schutzengeln. Was ist damit gemeint? Diese gibt es in der Tat. Sie schützen uns aber nicht in eigener Regie, sondern einzig und allein durch den Willen Allahs Azza wa Jalla. Er sagte subhanahu wa ta'ala sinngemäß, er hat vor sich und hinter sich Begleiter, die ihn auf Allahs Befehl schützen. Also sie gibt es Schutzengel. Nur das Problem ist, Schutzengel soll es nicht sie bitten darum, sondern soll es gucken, wie kommen sie, wodurch kommen, das ist der Grund. Der sie geschickt hat. Deswegen, als der Prophet, das ist der entscheidende Moment, als der Prophet zu Jibril sagte, warum besuchst du uns denn nicht öfter? Denn Jibril ist der Gesandte. Also musst du dem reden, der ihn geschickt hat. Ja. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt über diesen Vers, فَالْمُعَقِّبَاتُ هُنَّ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَهِيَ الْمَلَائِكَةِ. Die Begleiter sind Teil der Bestimmung Allahs. Und es sind hier die Engel gemeint. In einer anderen Überlieferung sagt er, مَلَائِكَةٌ يَحْفَظُونَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ فَإِذَا جَاءَ قَدَرُهُ خَلَّوْ عَنْهُ. Das sind Engel, die ihn, den Gläubigen, von vorn und von hinten beschützen. Wenn aber Allahs Bestimmung eintreffen soll, lassen sie von ihm ab. Wenn ihr etwas treffen soll, der Tod treffen soll, ein Unfall treffen soll, lassen sie von ihm ab. Diese Aussage erläutert im Grunde folgenden Vers, Allahs tabaraka wa ta'ala, sinngemäß, er sendet Hüter, also Beschützer, über euch, bis, wenn dann zu einem von euch der Tod kommt, ihn unsere Gesandten abberufen und sie vernachlässigen nichts. Nach der Mehrheit der Gelehrten sind das die Engel, die einander gemäß folgender Überlieferung zur Fajr und der Asr-Zeit ablösen. Der Prophet sagt das, sallallahu alaihi wasallam, zu euch kommen nacheinander Engel in der Nacht und am Tag. Sie alle versammeln sich beim Fajr-Gebet und beim Asr-Gebet. Dann steigen jene, die die Nacht bei euch verbracht haben, hinauf und er, subhanahu wa ta'ala, befragt sie und er besitzt mehr Wissen als sie und spricht, wie habt ihr meine Diener zurückgelassen? Und sie antworten, wir ließen sie zurück, während sie beteten. Und wir kamen zu ihnen, während sie beteten. Und dieser Hadith, liebe Geschwister, nach dem heutigen Tag darf man nie wieder ein Asr-Gebet auslassen oder ein Fajr-Gebet auslassen. Damit der Engel nicht zu Allah aufsteigt und sagt, Wallah, wir haben ihn schlafend vorgefunden. Nach einer zweiten Ansicht sind es auch andere Engel, die hier gemeint sind, aber das spielt für uns jetzt keine große Rolle. Tayyib, manchmal hast du so super Ideen, Blitzideen, MashaAllah, tabarakallah. Hast du dir die Idee selbst eingegeben? Bestimmt nicht. Dann wie ist das gekommen? Ja, Achi, das kommt von Allah, tabarakallah. Die guten Ideen, so manch gute Idee, die einem einfällt, stammt in Wirklichkeit von einem Engel, den Allah subhanahu wa ta'ala geschickt hat. So sagt der Prophet, alayhi salatu wassalam, inna lishaytani lamma ibn Adam, walil malaki lamma. Das heißt, wahrlich, manche Einfälle des Menschen stammen vom Satan und manche von einem Engel. Was die Einfälle angeht, die vom Satan stammen, so handelt es sich darum, Übles zu versprechen und die Wahrheit zu leugnen. Was die Einfälle angeht, die von einem Engel stammen, so handelt es sich hierbei um das Versprechen von Gutem und die Bestätigung der Wahrheit. Das will ich als Maßstab, du erkennst, was gut und was schlecht ist. Wer so etwas vorfindet, soll wissen, dass dies von Allah ist. So soll man Allah dafür loben. Und wer das andere vorfindet, soll bei Allah Zuflucht vor dem verfluchten Shaitan suchen. Und daraufhin las er, sallallahu alaihi wasallam, Ash-Shaytanu ya'idukumul faqr. Das heißt, der Satan verspricht euch Armut und befiehlt euch Schändliches. Machen wir das Kapitel zu Ende und dann, ich glaube, die Zeit ist überschritten, richtig? Montag. Diese Überlieferung wird auch bestätigt vom Hadith von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt niemanden von euch, für den nicht ein Begleiter von dem Djinn beauftragt wurde. Jeder von uns hat sein Djinn bei sich. Sie fragten, auch für dich, o Gesandter Allahs, der Djinn ist von dem, der ein Schlechtes eingibt. Und der Engel ist dem, der ein Gutes eingibt. Er sagte, auch für mich, nur dass Allah mir gegen ihn geholfen hat, sodass er den Islam angenommen hat. Deshalb fordert er mich nur zum Guten auf. Allah subhanahu wa ta'ala stellt uns durch die Engel, aber auch auf die Probe. Subhanallah, wie kann das denn sein? Naja, schauen wir uns den längeren Hadith an, den wir alle kennen. Allah wollte drei Männer der Kinder Israels prüfen, einen Leprakranken, einen Kahlköpfigen und einen Blinden. So schickte er einen Engel zu ihnen. Dieser kam zu dem Leprakranken und fragte, was wünschst du dir am meisten? Er antwortete, eine schöne Hautfarbe und eine schöne Haut, denn die Leute ekeln sich vor mir. Da strich er über ihn und war geheilt. Bekam eine schöne Hautfarbe und eine schöne Haut. Dann fragte der Engel, welche Art von Besitz ist dir am liebsten? Er antwortete, Kamele oder Kühe? Der Überlieferer wusste es nicht mehr so genau. Da erhielt er ein trächtiges Kamel und der Engel sagte, möge Allah es dir segnen oder möge es dir Segen bringen. Das war der erste, mit der Haut. Dann kam der Engel zum Kahlköpfigen und fragte, was wünschst du dir am meisten? Er sagte, schönes Haar und dass ich davon, das heißt von der Kahlköpfigkeit, geheilt werde. Die Leute finden mich hässlich. Da strich er über ihm und er war geheilt und bekam schönes Haar. Dann ging der Engel, welche Art von Besitz magst du? Sie sagte, Kühe. So hielt er eine trächtige Kuh und der Engel sagte, möge sie dir Segen bringen. Dann kam er zum Blinden und fragte, was wünschst du dir am meisten? Dieser sagte, dass Allah mir das Augenlicht wiedergibt und ich die Menschen sehen kann. Da strich er über ihn und Allah gab ihm sein Augenlicht wieder. Dann fragte der Engel, welche Art von Besitz ist dir am liebsten? Er antwortete, Schafe. Da bekam er ein trächtiges Mutterschaf. Da wurde den beiden, den Besitzern des Kamels und der Kuh, Junge geboren und auch dieser, der Besitzer des Schafes, konnte Geburtshilfe leisten. So hatte der eine ein junges Kamel, der andere eine junge Kuh und dieser ein junges Schaf. Und schließlich besaß der eine ein Tal voller Kamele, der andere ein Tal voller Kühe und der andere ein Tal voller Schafe. Dann kam der Engel in Aussehen und Gestalt eines Leprakranken zu diesem vormals Leprakranken und sagte, ich bin ein armer Mann, der auf der Reise all seine Mittel verloren hat. Es gibt keine Versorgung für mich durch Allah, außer durch Allah und durch dich. Ich bitte dich um Allahs Willen, der dir eine solch schöne Hautfarbe und eine solch schöne Haut und Besitz zuteil werden ließ. Gib mir ein Kamel, damit ich das Ziel meiner Reise erreichen kann. Da antwortete er ihm, ich habe viele Verpflichtungen. Allah, ich habe viele, viele Schulden, ich habe viel zu tun, ich habe viele Leute, für die ich verantwortlich bin. Da sagte der Engel, es scheint mir, dass ich dich kenne. Warst du nicht leprakrank und die Leute haben dich gemieden? Warst du nicht arm und Allah hat dir gegeben? Ey, subhanallah, es wird der Engel ihm eine letzte Chance geben, das doch vielleicht nochmal zurückzunehmen, die Aussage. Da antwortete, ich habe alles von meinen Vorvätern geerbt. Das ist der Kufr. Da sagte der Engel, wenn du lügst, wird Allah dich wieder zu dem machen, was du einst warst. Da ging er zu dem ehemals Kahlköpfigen, in Aussehen Gestalt eines ebensolchen, und sagte zu ihm das Gleiche, was er zu dem anderen gesagt hatte. Und dieser antwortete ebenso. So sagte er, der Engel, wenn du lügst, wird Allah dich wieder zu dem machen, was du einst warst. Dann ging er zu dem vormals Blinden in Gestalt eines ebensolchen und sagte, ich bin ein armer Mann, ein Reisender, der unterwegs all seine Mittel verloren hat. Es gibt darum heute keine Versorgung für mich, außer durch Allah und durch dich. Ich bitte dich bei dem, der dir dein Augenlicht wiedergab. Gib mir ein Schaf, mit dem ich während meiner Reise meinen Hunger stillen kann. Da sagte er, ich war blind und Allah gab mir mein Augenlicht zurück. Ich war arm und er hat mich reich gemacht. Nimm, was du möchtest, denn bei Allah, ich werde dir heute keinen Kummer bereiten, indem ich dir das verweigere, was du um Allahs Willen nimmst. Da sagte er, der Engel, behalte deinen Besitz, denn ihr seid geprüft worden und Allah ist mit dir zufrieden und zürnt deinen beiden Gefährten. Machen wir an dieser Stelle Stopp. Mit Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnt für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Und inshallah tabaraka ta'ala machen wir beim nächsten Unterricht weiter. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.